Ich habe eine Frage für die Kinder. Was macht 9 und 11? So lernt man in der Schule, ja? 11 und 9 macht 20. Ich habe eine neue Mathematik für euch. 11 und 9 macht 119. Wenn man sie nebeneinander stellt, ja? Warum sage ich das? Der Bruder hat Vers 11 gelesen aus Psalm 119. Und Vers 9 lautet wie? Kennt ihr den noch aus eurer Jugend? Nun, es fängt mit wie an. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Oder wenn er sich verhält nach deinen Worten. Die zwei Verse 9 und 11 gehören zu den wichtigsten Versen in der Heiligen Schrift, zu den Versen, die uns ganz praktisch begleiten können, von Jugend bis ins Alter. In Vers 11 übersetzt Luther, wie wir eben gehört haben, ich behalte dein Wort. Etwas genauer übersetzt vom Hebräischen. Dein Wort habe ich aufgestapelt in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Evangelist Dwight L. Moody soll einmal in eine Bibel geschrieben haben, in die er wohl gebeten wurde, etwas einzutragen. Dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten. Oder die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Eins von beidem. Sünde und Gott haben nichts gemein. Das sind Todfeinde. Und Gott meldet sich mit seinem Wort. Und wenn wir uns ihm öffnen, dann muss die Sünde fliehen. Und wenn sein Wort in unserem Herzen geborgen wird, aufgestapelt wird, Vers für Vers, Schrift für Schrift, immer wieder etwas zugelegt wird, dann kann Gott uns inständig bewahren vor der Sünde. Dann können wir für ihn leben, nicht für uns selbst. Denn dann leben wir sehr schnell für die Sünde. Für sich selbst zu leben, ist überhaupt Sünde. Denn Gott sollte im Mittelpunkt stehen. Also, wie stapelt man Gottes Wort auf in seinem Herzen? Man lernt es auswendig. Man liest es, wiederholt. Ich habe tatsächlich von jemandem gehört, er wollte wohl Christ sein. Er wusste nicht, wo er noch in der Bibel lesen sollte, denn er hätte schon einmal alles gelesen. Nun, wenn er so reagiert, dann befürchte ich, dass er überhaupt noch nicht angefangen hat, die Bibel zu lesen. Seine Augen mögen Wörter in diesem Buch getroffen haben. Diese mögen ihm zu Augen gekommen sein. Aber er hat nicht Gottes Wort gelesen. An die Pharisäer und Schriftgelehrten musste Jesus manchmal die Frage stellen, habt ihr nicht gelesen? Sie hatten und hatten aber dennoch nicht gelesen. Sie hatten nicht bedacht, was sie lasen. Wie will man Gottes Wort aufstapeln? Indem man langsam liest, nicht zu schnell. Und wenn man irgendwo hängen bleibt, es sich leistet, dann doch da stehen zu bleiben und einiges zu bedenken. Gottes Wort will nämlich bedacht werden. Josua dem neuen Führer des Volkes Israel wird nahegelegt, sich täglich mit dem Wort Gottes zu befassen, darinnen nachzusinnen. Das ist, was der Psalmist sich vorgenommen hat zu tun. Tag und Nacht in diesem Wort nachzusinnen, nachzudenken. Und dann kann ein Wort nach dem anderen aufgespeichert werden in unserem Innern. Jesus sagte einmal, und das wäre noch ein Wink, ein wahrer Schriftgelehrter des Wortes Gottes, der ist unterrichtet in Altem und in Neuem. Das heißt, es gilt immer wieder zu lesen, auch wenn wir meinen, wir haben es schon gut kennengelernt. Ich denke, jeder von uns hat das schon einmal erlebt, dass er Altes gelesen hat und plötzlich wird ihm das ganz neu und er kann nicht verstehen, dass ihm das nicht früher aufgegangen war. Immer wieder stoße ich auf Fragen, die vorher mir nie Fragen gewesen waren. Und das schließt unseren Text von heute Abend ein. Seit einiger Zeit befasse ich mich gern mit dem Philipperbrief. Und auf dieser Tournee in Deutschland und in der Schweiz versuche ich weiterzugeben, was der Herr geschenkt hat. Der Philipperbrief gehört zu den einfachsten der Briefe des Apostels Paulus. Und dennoch stellt man fest bei näherem Hinsehen, dass da doch einige Nüsse sind, deren Schale etwas schwierig zu knacken sind. Und immer wieder muss ich neu überdenken und fragen, was meint denn der Apostel Paulus da? Nun beginnen wir mit seiner Beziehung zu den Christen in Philippi. Philippi oder die Gemeinde in Philippi war eine von den Gemeinden, zu denen Paulus eine ganz besondere Beziehung hatte. Er war ihnen sehr zugetan und sie waren ihm zugetan. Nicht jeder in Philippi kam aufs Beste aus mit dem anderen in der Gemeinde. Die Gemeinde wird wahrscheinlich nicht so groß gewesen sein wie diese heute Abend. Aber selbst unter diesen wenigen gab es einige, die wohl eher nicht mit dem anderen gesprochen hätten. Paulus hat davon gehört, ein Bruder aus dieser Gemeinde hat ihn aufgesucht in Rom, hat eine weite Reise hinter sich gebracht, um den Apostel Paulus zu besuchen, ihm eine Gabe von der Gemeinde zu überreichen, wofür er sehr dankbar ist. Nicht, weil er sie besonders braucht, die kann er gebrauchen, aber das war nicht seine Freude. Seine Freude galt eher der Möglichkeit der Philipper, Frucht zu bringen. Eine Zeit lang hatten sie diese Gelegenheit nicht. Sie waren wohl ziemlich arm. Aber dann ergab sich die Gelegenheit, dem Apostel Paulus etwas zuzuführen. Und nun berichtet dieser Bruder von einigen Schwierigkeiten in der Gemeinde. Paulus liebt die Geschwister. Er denkt immer wieder an sie. Und das tut er mit Freuden, schreibt er am Anfang des Briefes. Er denkt an einen jeden und er betet für jeden. Und dieses Gebet tut er mit Freude. Auf diese Weise wird jedes Herz in der Gemeinde in Philippi offen für das, was er dann weiter zu sagen hat. Er nimmt Anteil an ihrem Ergehen in den ersten Versen des Briefes, bis Vers 11 in Kapitel 1 und ab Vers 12, Entschuldigung, lässt er sie Anteil nehmen an seinem Ergehen in Rom. Er hat gesprochen von der Gemeinschaft der Philipper mit ihm in der Sache des Evangeliums. Und jetzt schreibt er über die Sache des Evangeliums in Rom. Und er sagt, es sind Brüder da, die wissen, weshalb ich hier im Gefängnis bin, nämlich damit eine Gelegenheit gegeben wird, Christus an diesem Ort zu bezeugen. Und sie wissen das und sie fassen Mut, auch in der Freiheit Christus zu bezeugen, wo der Herr ihnen Türen auftut. Aber Paulus teilt mit, dass unter der Gemeinschaft der Verkündiger, unter diesen Brüdern, einige sind, die die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken möchten. Sie beneiden Paulus, und aus diesem Neid wird ihre Verkündigung, ihre Predigt angetrieben. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich einmal die Gelegenheit hatten, das Wort Gottes weiterzugeben, entweder von diesem Pult aus oder in einer Sonntagsschule oder sonst wo. Aber wer solche Gelegenheiten bekommen hat, der dürfte schon sich selbst erlebt haben und gemerkt haben, dass die Gefahr nur zu nahe liegt, jetzt Freude daran zu haben, dass alle Augen jetzt auf einen schauen. Wenn meine Augen auf den Herrn blicken, dann braucht es mir nichts auszumachen, ob Leute schlafen oder miteinander sprechen oder an sonst etwas interessiert sind. Meine Aufgabe ist es, von dieser Warte aus Gottes Wort zu verkünden. Was mit diesem Wort gemacht wird, dafür bin ich nicht letztlich verantwortlich. Es ist meine Aufgabe, es so zu verkünden, dass es aufgenommen werden kann. Ich habe manchmal mit dieser Frage gerungen. Was muss ich tun, damit das Wort Gottes das erreichen kann, was es erreichen soll? Und ich bete immer wieder, dass es das erreicht, was es erreichen soll. Aber ich kann niemanden verändern. Das muss ich mir immer wieder sagen. Und ich darf auch nicht die Gelegenheit wahrnehmen, meine Ehre zu fördern. Paulus weiß aber von Brüdern, die aus dieser Sucht oder aus diesem Wunsch verkünden. Aber er merkt, sie predigen immer noch das, was er predigt. Und da steht Jesus im Mittelpunkt. Und sie predigen ähnlich wie Paulus und darüber freut er sich, dass Jesus Christus dennoch verkündet wird. Auch wenn es verkehrte Beweggründe sind. Dann gibt es andere, die stören sich an Paulus, sind nicht seiner Meinung, teilen nicht seine Auffassungen in allen Dingen. Und da freuen sie sich über die Gelegenheit, während er hinter Schloss und Riegel ist, jetzt es so zu machen, wie sie es wollen. Und die Themen an den Mann zu bringen, die sie gern entwickelt hätten. Jetzt, wo Paulus sie nicht aufhalten kann. Einige verkünden Christus, sagt Paulus, auf diese Weise aus Streit. Streitsucht. Das ist auch eine Gefahr, dass wir gern die Auseinandersetzung, die Konfrontation, ja, die Kollision suchen. Es gibt Leute, die fühlen sich erst wohl, wenn es zu einem... Gott bewahre uns davor. Gott schenke uns die rechte Art, die rechten Beweggründe für die Verkündigung, fürs Zeugnis. Und er schenke uns die rechte Art, das aufzunehmen. Auch dazu gehört eine große Verantwortung. Denn da wird Gottes Wort aufgespeichert. Keiner von uns nimmt eine ganze Predigt mit. Wenn das doch geschieht, dann dürfte es aber sehr selten der Fall sein. Die meisten von uns vergessen eine ganze Menge von dem, was sie gehört haben. Allerdings staune ich manchmal in der Begegnung mit Freunden, Bekannten, die nach Jahren immer noch sagen können, was ich gepredigt hätte. Und dann freue ich mich. Es gehört dazu, wenn man in der Bank sitzt, dass man aufmerksam ist. Es gehört dazu, dass bevor man durch jene Türen kam, in den Vorraum, schon gebetet hat. So wird der Boden, der Ackerboden, auf den der Same fallen soll, vorbereitet. Es ist gut, wenn man weiß, man wird in eine Versammlung gehen, wo Gottes Wort gehört wird. Es ist gut, dass man sich dort Zeit nimmt, zuerst zu beten, damit man imstande ist, Gottes Wort aufzusaugen. Dann hört man anders zu und dann ist man anders fähig aufzunehmen. Und dann ist es auch angebracht, während man zuhört, gerade jetzt, wo ihr zuhört, ist es möglich und angebracht zu beten für sich selbst, für mich, für den Redenden, für andere, dass der Heilige Geist jetzt wirkt durch sein Wort, dass wir alle die Gnade haben, sein Wort in rechter Weise aufzunehmen. Und zu bitten, dass wenn die Versammlung zu Ende ist, wir nicht allzu schnell vergessen, was uns mitgegeben wurde. Da ist die Gefahr. Zwischen der Bank, wo man jetzt sitzt, und der Tür nach außen, kann eine ganze Predigt verloren gehen, weil plötzlich andere Dinge uns beschäftigen. Das ist klar. Die Versammlung ist vorbei. Die Predigt ist vorbei. Die Lieder sind vorbei. Jetzt fängt man an zu sprechen mit dem Nächsten. Man holt die Kinder, was immer es gilt zu tun. Und die Gedanken sind schnell beschäftigt mit anderen Dingen. Da muss man sich Mühe geben, Moment einmal, ich bin jetzt mit diesem beschäftigt. Aber was habe ich da gehört? Hat der Herr mir etwas Besonderes mitgegeben? Greife ich zu? Halte ich es fest? Vielleicht sich notieren. Es gibt Christen, die nehmen Notizen während der Verkündigung. Und dann haben sie die Gelegenheit, hinterher noch einmal das sich vorzuhalten. Also Gottes Wort will aufgespeichert werden. Es will in rechter Weise verkündet werden und es will in rechter Weise aufgenommen werden. Paulus lässt die Philipper Anteil nehmen an der Verkündigung des Evangeliums und seinem Zeugnis in Rom. Das sind so persönliche Sätze in den Versen 3 bis 26 in Kapitel 1. Und dann kommen die Verse 27 bis 30. Die sind Aufforderung. Zuerst hat der Apostel Paulus den Philippern etwas geschenkt. Er hat sie beschenkt. Und jetzt mit Vers 27 erbittet er etwas von ihnen. So geht es hin und her in der ganzen Bibel. Gott spricht. So ist es, so war es. Das nennt man in der Grammatik indikativ. Das sind Erzählsätze. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wird etwas erzählt. Am Schluss von 1. Mose ist vom Sarg Josefs die Rede. Eins der wenigen Stellen übrigens, ja, ich glaube, die einzigste Stelle, in der das Wort Sarg in der Bibel vorkommt. Also, das sind Erzählsätze. In 2. Mose ist auch eine Menge Geschichte. Aber es ist uns bekannt, dass dort in Kapitel 20 die 10 Gebote vorzufinden sind. Und diese sind Befehle. Du sollst. Aber dann gibt es wieder den Erzählsatz. Und dann sagt wieder Gott wieder, du sollst, ich wünsche dieses von mir, seid heilig und so weiter. So wechseln sich diese Sätze ab. Das eine Mal schenkt Gott uns etwas und das andere Mal will er, dass wir ihm ein Geschenk bringen, in Form von Gehorsam, Opfer, was immer es sei. Das ist Beziehung, auch mit dem lebendigen Gott. Und der Apostel tut es genauso mit den Philippern. Es wechseln sich ab Erzählung und Aufforderung. Mit Kapitel 1, Vers 27 fängt Paulus an zu fordern, aufzurufen. Und das geht bis in Kapitel 2 hinein. In Vers 27 ruft er auf zu einem Wandel, der dem Evangelium, das heißt der guten Botschaft Christi, der Christusbotschaft, entspricht, würdig ist. Wir denken da an eine alte Waage, zwei Schälchen. In die eine wird eine Ware hineingelegt, die man kaufen möchte. In die andere Schale legt der Verkäufer ein Gewicht hinein. Und zwar so viel, bis die Waage sich hält, bis die Schalen auf gleicher Ebene sind. Und der Apostel Paulus gebraucht ein solches Wort. Würdig heißt, es hält sich die Waage. Auf der einen Seite haben wir das Evangelium, die große Botschaft von Jesus Christus. Welch eine Botschaft! Sie beginnt schon im Alten Testament in Form von Verheißung. Und dann haben wir die Weihnachtsgeschichte. Und dann haben wir die Ostergeschichte, Himmelfahrtsgeschichte und so weiter, Pfingstgeschichte. Wir haben Gottes Handeln. Wir haben also viel Erzählung. Aber Gott fordert auch und bittet etwas von uns. Diese große Botschaft liegt nun in dieser Schale. Und dann ruft Gott auf, durch den Apostel Paulus, ein Leben zu führen in Wort und in Wandel, mit dem Mund und mit der Hand, ein Leben zu führen, das dieser Botschaft entspricht. Christen, die an Christus glauben, sprechen anders als solche, dessen Herr Jesus Christus nicht ist. Sie handeln anders, sie leben anders. Daran erinnert der Apostel Paulus. Nun ist interessant, dass er es nicht bei der einzelnen Person belässt, sondern er sagt, wenn ihr daran denkt, dem Evangelium, der Botschaft von Christus, entsprechend zu leben und Zeugnis abzulegen, dann denkt auch aneinander und tut das in Harmonie, tut das zusammen. Das ist Gemeinschaft, das ist harmonische Gemeinschaft. Und diesen Gedanken der Gemeinschaft, der Einmütigkeit in der Sache des Evangeliums, die zieht er weiter auf interessante Art und Weise bis in das zweite Kapitel hinein. Ich lese die ersten Verse von Kapitel 2 und da wird man das wohl bald merken. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Macht meine Freude völlig. Das ist Befehl, ja? Das ist Aufruf, Aufforderung. Zusätzliche Aufforderung zu Vers 27 in Kapitel 1. Macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, eines Sinnes, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid, auf eines bedacht seid, nichts nach Ränkesucht oder eitler Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das eigene, sondern jeder sehe auch auf das der anderen. Denn, er begründet das und spricht dann von der Gesinnung unseres Herrn. Aber das lassen wir jetzt. Wir haben hier zwei Pakete von göttlichem Denken, von göttlichen Gedanken. Das eine Paket ist etwas kleiner. Das haben wir in Vers 1. Und das andere Paket besteht aus den Versen 2 bis 4, 2, 3 und 4. Das sind zwei verschiedene Pakete von Gedankengut. Das erste Paket von Gedankengut ist das, was Paulus hofft, in der Gemeinde Philippi bereits Erfahrung ist. Das wäre dort vorzufinden. Er ist schon lange nicht in Philippi gewesen. Er wird dort wieder hinkommen. Er wird entlassen werden aus dem Gefängnis und wird wieder nach Philippi kommen. Aber inzwischen ist er schon längere Zeit nicht da gewesen. Er weiß nicht genau, wie es dort aussieht. Der Bruder hat einiges erzählt, der ihn besucht. Er wird dann bald wieder zurückkehren. Jetzt schreibt er einen Brief in sehr taktvoller Weise, sehr liebevoller Weise. Paulus ist nämlich ein idealer Vater. Womöglich war er nie verheiratet und hatte keine Kinder. Aber durch die Gnade Gottes hatte er gelernt, ein geistlicher Vater zu sein. Paulus ist nicht nur Vater, sondern er ist Hirte, ein echter Hirte und weiß in rechter Weise umzugehen mit geistlichen Schafen. Er ist ein rechter Vater und ein rechter Hirte, weil er in enger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebt. Und er ist ja der große Hirte, der gute Hirte. Er ist der vollkommene Hirte. Er ist der beste Vater. Er nennt seine Jünger Kinder, denn er ist ihr Vater. Und er sagt, wenn er Abschied nimmt von ihnen, ich werde euch noch einen anderen Vater schicken, den Heiligen Geist, damit ihr keine Waisen bleibt. Ihr sollt nämlich nicht elternlos bleiben. Jesus war also ein Hirte und ein Vater. Und Paulus hat Jesus kennengelernt durch gute Stunden und schwere Stunden. Er kennt eine intensive Gemeinschaft mit seinem Herrn Jesus in Wort Gottes und in Gebet. Und so hat er seinen Herrn kennengelernt. Und die Art des Herrn Jesus ist seine Art geworden. Und mit dieser Art geht er mit den Philippern um. Gott schenke uns diese Art. Für viele von uns wird das eine brüderliche, eine schwesterliche Art sein. Für andere wird das bedeuten, dass wir bessere Eltern sind. Es gibt verschiedene Anwendungen dieser Angelegenheit. Wenn wir wie Jesus werden, dann lernen wir, mit jedem in der Gemeinde umzugehen. Auf eine Art und Weise, wie Jesus das tun würde. Der große Prediger Londons, Charles Spurgeon, hat viele gute Worte hinterlassen, die es sich lohnt zu zitieren. Und ein solches Wort ist ein Gebet. Herr, hilf uns in heiliger Weise umzugehen mit dem Unheiligen. Gerade an dieser Stelle, wo wir Unheiligem begegnen, sind wir gefragt nach der Art Jesu. Oft wollen wir dann reagieren mit der Art Moses, die auch eine Art Gottes war. Es war Gottes Art. Und Mose hat sie übernommen. Er war verantwortlich dafür, das Gesetz dem Volk zu geben. Und er musste, das war seine Aufgabe, die ganze Wucht der Gerechtigkeit und Heiligkeit den Kindern Israel bewusst zu machen. Das war seine Aufgabe. Aber nachdem Israel nun wirklich erzogen worden war in diesem Gesetz und wusste, dass Gott ein heiliger Gott ist, musste es auch lernen, die Gnade kennenzulernen. Das geschah zum Teil durch die Opfer. Aber sie blieben ja Tieropfer, bis der Herr Jesus kam. Und er hat sich selbst hingegeben, wie ein Tier vor dem Altar. Und da hat man wirklich nun Gottes Gnade sichtbar vor Augen gehabt. Die, die den Herrn Jesus persönlich erlebten, die haben ihn als wahren Hirten und Vater kennengelernt. Die Philipper haben Paulus als Vater und Hirten kennengelernt. Nun stellt er, oder nun fängt er Kapitel 2, wo er die neue Aufforderung bringen wird. Er hat gefragt oder gebeten, aufgerufen dazu, dass sie eine Lebensweise an den Tag legen, die dem Evangelium entspricht, der Botschaft von Jesus Christus und der Hoffnung von Jesus Christus. Paulus schreibt an die Epheser zum Beispiel, da erinnert er an den Ruf, den wir erhalten haben. Wir sind ja gerufen, aus der Welt hinzukommen, gehen in den Himmel. Und jetzt sind wir Pilger unterwegs. Nun bittet er in Kapitel 4, dass wir entsprechend leben. Der, der unterwegs ist von dieser Welt zu jener Welt, der verhält sich ganz anders als der, der aufgeht in dieser Welt und keine andere Welt erwartet. Das sind so verschiedene Beispiele von entsprechendem Wandel. Und so hat er gesprochen in 1, Vers 27. Und jetzt fährt er fort. Er baut auf dieses auf. Er scheint sich zu fragen, wenn ich das so gesagt habe, frage ich, wo kann ich jetzt in Philippi anknüpfen? Wie kann ich jetzt weitermachen? Er weiß, es gibt Schwierigkeiten, aber wie kann ich das angehen, dass mein Anliegen gut ankommt? Man kann nicht jedes Wort sprechen. Kinder sind verschieden. Bei dem einen Kind müssen wir dieses Wort gebrauchen. Beim anderen Kind müssen wir uns neu fragen, ja, wie mache ich es jetzt? Was sage ich und wie sage ich es? Mit welchem Ton? Was machen wir hier, Mama? Da fragt man sich, wie geht man mit dem Kind um? Unter der Gemeinde ist es genau so. Wir begegnen einander und wir fragen uns, wie kann ich in Frieden mit dem Nächsten leben? Noch mehr, wie kann ich dem Bruder, der Schwester ein Segen sein? Und so überlegt Paulus, wie kann ich an diese Geschwister herankommen? Und Kapitel 2 beginnt auf eine ganz sonderbare Weise. Ich weiß nicht, ob Paulus das irgendwie tut, irgendwo sonst noch tut. Und die Ausleger ringen mit diesem Text. Er ist ganz einfach. Und doch gehört er zu den schweren Texten. Paulus fragt gleichsam, gibt es dieses, gibt es das, gibt es das? Er wartet nicht auf die Antwort, sondern er sagt, wenn es das gibt, ich hoffe, dass es das bei euch gibt. Und wenn es das bei euch gibt, dann freue ich mich. Aber dann habe ich noch eine Bitte. Dann geht doch noch einen Schritt weiter. Befassen wir uns einmal mit diesem ersten Paket.
Eins nach dem anderen, bedenken wir. Wir könnten eine ganze Woche darüber nachdenken. Die sind geladene Ausdrücke, Satzteile. Zum Beispiel, gibt es irgendwelchen Aufruf in Christus? In eurer Besetzung steht vielleicht Ermahnung. Schade. Und ich weiß nicht, warum auch moderne Übersetzer immer noch dieses Wort gebrauchen. Ich denke, ich habe recht, wenn bei jedem, der hier heute Abend ist, der dieses Wort kennt, Ermahnung, und das ist ein allgemeines deutsches Wort, auch wenn man nicht das beste Deutsch spricht, sondern eine andere Muttersprache hat, dieses deutsche Wort Ermahnung, denke ich, kennen die meisten von uns. Denn es ist in christlichen Kreisen, und wenn wir Christen sind, sind wir in diesen Kreisen. Es ist ein christliches Wort und ist zu Hause in christlichen Kreisen. Aber ich denke, fast jeder, und ich würde es begrüßen, hinterher den zu treffen, bei dem es nicht so ist. Aber bei den meisten ist es so, wenn er dieses Wort hört, dann denkt er, in diesem Bereich muss etwas sein, das nicht ganz gesund ist. Etwas Negatives. Etwas, das nicht erwünscht ist. Wann ermahnt man? Wenn etwas Verkehrtes getan wurde, oder? Wann ermahnt man einen Bruder, eine Schwester? Ich weiß nicht, ob das heute noch vorkommt. Früher ist das mehr vorgekommen. Heute will die Ermahnung schwinden. Man hat nicht mehr den Mut. Auch Kinder werden nicht mehr so viel ermahnt wie früher. Nun kann man es auch auf eine verkehrte Weise machen. Und vielleicht ist es deshalb, weil es so oft in verkehrter Weise gemacht wurde, dass man sich davor etwas zurückschreckt, an die Ermahnung ranzugehen. Ich darf uns eine gute Botschaft bringen, eine frohe. Das Wort im Grundtext bedeutet nicht Ermahnung. Es kann die Ermahnung einschließen, aber das Wort als solches ist ein gutes Wort. Es bedeutet aufrufen. Das Bild, das mit diesem verbunden ist, ist ein interessantes. Du siehst jemanden, dem du gern etwas mitteilen möchtest. Vielleicht im Foyer, irgendwo. Du siehst ihn und nennst vielleicht seinen Namen. Komm mal her. Einfach, ich habe dir was zu sagen, ich habe dir was mitzuteilen. Das Wort bedeutet herbeirufen oder herbeiführen. Man geht auf jemanden zu und bittet ihn, an die Seite zu kommen oder in seine Gegenwart. Und der zweite Teil des Wortes bedeutet rufen. Das heißt, man ruft jemanden herbei, um ihm etwas zuzurufen oder zuzusprechen, ihm etwas mitzuteilen. Das heißt, Paulus fragt sich, wie geht das jetzt in Philippi zu? Ich war dort leider kurze Zeit, er musste ja weg. War im Gefängnis gewesen, Apostelgeschichte 16, Kapitel 17 geht er weiter nach Thessalonich. Und er fragt sich, wie gehen die Christen da miteinander um? Verstehen sie ihren Brüdern und Schwestern in rechter Weise etwas mitzuteilen? Ist es bei ihnen der Wunsch, dem Bruder, der Schwester etwas mitzuteilen? Er weiß es nicht genau. Er fragt, gibt es das? Gibt es das bei euch, dass ihr in Christus, in der Gemeinschaft mit ihm, ihr selbst seid in Christus, der Bruder, die Schwester ist in Christus, ihr seid jetzt Bruder und Schwester in Christus. Brüder und Schwester. Und ihr begegnet einander in Christus. Wie sprecht ihr miteinander? Wie nehmt ihr den anderen mit? Denn ihr seid ja unterwegs in den Himmel. Wie ruft ihr einander auf? Seid ihr gern in der Gegenwart des anderen? Das sind so Gedanken, die man hier hineinbringen kann bei dieser Frage. Gibt es Aufruf, Aufforderung, Zuspruch in Christus? Das nächste. Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Verwandt mit diesem. Hier spricht es von Ermutigung. Das ist schon ein bisschen spezieller. Und es ist ein Zuspruch in Liebe oder ein Zuspruch der Liebe. Wie wenn Liebe eine Person wäre und sie würde jetzt zusprechen. Das heißt, jemandem ein gutes Wort sagen. Vielleicht einen Bibelvers. Vielleicht ein kurzes Wort. Ich bete für dich. Wie geht es? Paulus fragt sich, ob die Christen in Philippi aus lauter Liebe zueinander Tröstliches sprechen miteinander, sodass der andere aufgerichtet wird, aufgebaut wird, freudiger in den Alltag geht. Ist das bei euch so? Ist das bei euch vorhanden? Fragt er. Eine dritte Frage an die Philipper, vielleicht auch an uns in Herford. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Was ist das? Gemeinschaft des Geistes. Was ist Gemeinschaft? Was ist Geist? Man liest das so schnell, das sind bekannte deutsche Wörter. Aber das will bedacht werden. Nachsinnen, fragen, was bedeutet das Wort? Denn, Geschwister, dies ist Gottes Wort. Und Jesus hat gesagt, wir würden von jedem Wort, auch von dem Wort Gemeinschaft, auch von dem Wort Geist, auch von dem Wort des, Gemeinschaft des Geistes, leben. Wir dürfen kein Wort in der Bibel vermissen, gehen lassen. Jedes Wort gehört in unser Leben hinein, wenn wir leben wollen. Und das wollen wir. Wir sollten geistlich hellwach sein. Nicht auf dem Wege zum Friedhof. Manche Christen sind auf dem Weg zum Friedhof. Einschlafende, ja, sterbende Christen. Paulus fragt sich, gibt es Gemeinschaft des Geistes bei euch? Vielleicht denkt der eine oder der andere an das letzte Kapitel vom zweiten Korintherbrief, wo Paulus von der Gemeinschaft des Geistes spricht. Die Gemeinschaft unter Christen, ist die, die der Heilige Geist gestiftet hat, ins Leben gerufen hat. Mit Pfingsten wird Gemeinde Jesu, Leib Jesu geboren. Und zwar dadurch, dass Jesus den Heiligen Geist den Jüngern schickt, die bis dahin individuelle Jünger waren, und jetzt geheimnisvoll, dadurch, dass der Heilige Geist auf sie kommt und in sie hineinkommt, verwachsen sie zu einem geistlichen Leib durch den Heiligen Geist. Er ist die Verbindung. Er ist das Wasser oder das Material, das sie jetzt alle wesensmäßig verbindet, sodass sie ein lebendiger Leib sind, ein geistlicher Leib in Christus. Der Heilige Geist hat jetzt eine Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit gestiftet. Und jeder, der jetzt zu Jesus findet, der bekommt diesen Geist und wird einverleibt in die Gemeinde Jesu, einverleibt in diesen Leib Christi. Vielleicht ist er eine Hand, sagt Paulus, vielleicht ein Auge. Er findet seinen Platz an diesem Leibe und ist jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Sei er ein Kind oder ein Greis. Kennt er Jesus, ist er ein Teil von diesem Leib, ein Teil von dieser Gemeinschaft. Und jetzt ist die Frage, das ist ein Sein, so ist es. Und das nehmen wir zur Kenntnis mit Freude. Aber wie bewegt sich das? Das ist die Frage hier. Gibt es Gemeinschaft in der Bewegung, Gemeinschaft des Geistes? Denn der Geist ist ja wie der Wind, der bewegt sich. Und an den Bewegungen der Blätter sieht man, ah, da ist er. Sieht man den Heiligen Geist in Herford am Werk? Bewegt sich da einiges zwischen uns als Kinder Gottes? Ist da Zuneigung zueinander, diese Wesensverbundenheit? Kommt die an den Tag? Kommt die zum Tragen? Und wenn die jetzt belastet wird, diese Beziehung zueinander, trägt, kann die Gemeinschaft des Geistes, die uns verbunden hat, diese Belastung tragen? Ja? Missverständnisse kommen so schnell auf. Ja. Der eine sagt, formuliert einen Satz. Daraufhin sage ich etwas, schließe mich da an. Und dann merke ich mit einmal, dass er ganz anders aufgefasst hat, was ich auffasste. Das heißt, wir reden aneinander vorbei. Und das kann das Alltäglichste sein. Denn jeder von uns oder manche von uns gebrauchen verschiedene Wörter etwas anders, als andere sie gebrauchen. Und wenn ich ein Wort gebrauche, kann der andere an etwas anderes denken, als an was ich dachte. Das sind Kleinigkeiten, aber sie gehören zu dieser Belastung. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Ist der Heilige Geist da? Bin ich erfüllt von diesem tragenden Geist? Bin ich beherrscht von ihm in meinem Umgang mit dem anderen? Sodass diese Beziehung zum anderen im Heiligen Geist, dieses, das jetzt dazwischen oder das uns auseinanderreißen will, jetzt kommt eine Spannung hinein, ja, wie ein Gummi. Und will diese Beziehung, diesen Gummi zwischen uns etwas ausdehnen und wir kommen etwas weiter auseinander. Kennt ihr das? Und Paulus fragt, ist da Gemeinschaft des Geistes? Die Gemeinschaft bleibt und Gemeinschaft des Geistes bleibt. Wisst ihr, es gibt auch Gemeinschaft des Fleisches. Das Fleisch ist auch eine Dynamik. Und wenn man sie anstreicht, diese Gemeinschaft des Fleisches, dann kann sie sehr ähnlich aussehen wie Gemeinschaft des Geistes. Aber sie hat keine Tragkraft. Da geht man schneller auseinander. Fleisch trägt nicht. Das Fleisch ist schwach. Das Fleisch vermag nichts auszurichten. Wir sind dermaßen Sünder, dermaßen verdorben, dass wir nicht imstande sind, aneinander festzuhalten. Keiner von uns ist imstande, eine Vaterkind, eine Mutterkind, eine brüderliche, schwesterliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Keiner von uns. Keiner von uns ist fähig, ein Eheleben zu führen, das wirklich vollkommen ist. Wir sind viel zu schwach. Ich habe einen englischen Verkündiger des Wortes Gottes kennengelernt, Ian Thomas. Ian ist so wie Jan Thomas. Er sprach gern über das Thema, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Es braucht Gott, um das zu sein, was ein Mensch sein soll. Deshalb kam Jesus in die Welt. Er war wirklicher Mensch, vollkommen. Aber es brauchte Gott als Mensch, um uns das zu zeigen. Christ zu werden heißt, Christus kommt in mich hinein, Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir und darin besteht mein Christenleben. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen auf diesen Christus. Paulus macht mit wie ein Gefäß, aber es ist Christus, der die Dynamik ist, die Kraft ist. Gemeinschaft des Geistes ist eine Gemeinschaft, in der man wächst in die Christusähnlichkeit und so miteinander umgeht, wie Christus das getan hat und heute tun würde. Noch eines. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Herzlichkeit und Erbarmen. Herzlichkeit heißt herzlich. Substantiv. Herzlich zu sein heißt, so wie ein Herz zu sein. Was ist ein Herz? Das Bibelwort Herz ist nicht genau dasselbe wie das Herz, von dem wir im Alltag in der deutschen Sprache sprechen. Das muss man wissen. Wenn man nämlich die Bedeutung des Wortes Herz, die wir aus dem Alltag kennen, aus den Büchern, wenn wir diese Bedeutung hineintragen und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir nicht genau hinkommen an die Bedeutung des Textes. In der Bibel werden oft austauschbar gebraucht: Seele, Geist, Herz, inwendiger Mensch. Die vier sind Bezeichnungen für die eigentliche Person, die jetzt in einer Hülle, wie die Schrift sagt, in einem Gefäß, sagt Petrus, oder in einem Zelt oder Haus, sagt Paulus, lebt. Diese Person, diese Geistesperson, die aus dem Leibe weicht, wenn jemand stirbt, kürzlich war eine Bekannte von uns, eine gute Bekannte von uns, gestorben. Und auf der Bestattungsfeier sagte der Prediger der Gemeinde, das war in unserer Gemeinde, wenn jemand stirbt, das ist doch eigenartig, sagt er. Es kann eine Gruppe da sein um dieses Bett. Und in dem Moment, wo der Kranke stirbt, scheint es, als ob jemand aus dem Zimmer gegangen ist. Einer fehlt. Tatsächlich ist das so. Er ist aus dem Zimmer gegangen. Die Hülle ist noch da, aber die Person ist nicht mehr da. Jakobus spricht davon, dass die zwei auseinandergehen können. Der innere Mensch, der äußere Mensch. Und diesen inneren Menschen, diesen Geist oder diese Seele, kann die Schrift sagen, heißt auch Herz. So wie unser körperliches Herz inwendig von uns ist, in unserer Brust, aber wir sehen es nicht, aber wir wissen, wir haben ein Herz. So haben wir einen inneren Menschen, den wir nicht sehen, aber wir wissen, wir haben einen, beziehungsweise sind wir dieses Herz. Wenn jemand von Herzen handelt, dann handelt er nicht oberflächlicherweise, sondern mit der ganzen Person. Er ist ganz dahinter. Er handelt von Herzen, das heißt, er ist ganz dabei. Herzlich zu sein, heißt ganzheitlich, vom ganzen inneren Menschen her dabei zu sein. Herzlichkeit ist die Sache, dass Menschen von ganzem Herzen mit der ganzen Person etwas machen. Und da werden wir doch daran erinnert, dass wir oft so halbherzig sind, nicht wahr? Der Psalmist betet: Bewahre du mein Herz, lass es nicht geteilt sein. Lass mein Herz ganz bei dir sein. Das ist der Wunsch von Salomo, wenn er Israel anspricht und für es betet, dass sie ungeteilten Herzens beim Herrn sind. Das schenke uns der Herr. Und wenn wir dann einander begegnen, denn wir haben es hier mit einer Gemeinschaft zu tun in Philippi, wenn wir dann einander begegnen, dass das Wirklichkeit ist, dass das real ist, nicht oberflächlich, so tun als ob. Herzlichkeit, gibt es das? Und er weiß, das muss begleitet sein von Erbarmen. Seien wir barmherzig miteinander. Von ganzem Herzen barmherzig. Wisst ihr, was Barmherzigkeit ist? Erbarmen? Die Erbarmung Gottes ist das Herabneigen Gottes nach unten zu uns, die wir in Not sind. Wenn man sich des anderen erbarmt, dann kommt man auf seine Ebene und kommt ihm zu Hilfe, dort, wo er gerade ist. Nun, das war das erste Paket. Vielleicht hat der Heilige Geist uns etwas mitgegeben. Vielleicht können diese einzelnen Elemente, diese Gedanken, wir haben einige Gedanken bedacht, vielleicht können sie noch weiter bedacht werden. Vielleicht können sie unser Leben befruchten, sodass wir wachsen. Aber das will alles ins Gebet genommen werden. Das können wir gleich machen. Wenn jemandem etwas aufgefallen ist und das ist ihm ein Anliegen, dafür zu beten, darf er das tun. Und wenn du gern dem Herrn loben und danken möchtest und ihn loben möchtest, tu das auch. Es ist ja ein wunderbarer Gott, der einen Apostel Paulus so geformt hat, dass er ihn gebrauchen konnte, um solche Worte uns zu schenken. Sind das nicht Himmelsworte? Also wollen wir aufstehen und beten.